Hörbilder.
Ich meine, dass kleine Tagträume, wie ich die genannt habe, mit ihren Inhalten durchaus ihre Ehre haben. Und dass hier ein gemeinsamer Strom hinaufgeht, da das Hoffen eine allgemeine menschliche Eigenschaft ist, gegründet auf der allerallgemeinsten menschlichen Eigenschaft, nämlich der Sucht und in höheren Graden der Sehnsucht, dass dieses hier zunächst aufgesucht werden muss, also nicht von oben herabkommen, sondern wie überall von unten her sehen und bohren.
Renaissance der Utopien. Zur Aktualität des Philosophen Ernst Bloch. Von Detlef Behrensen.
Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen, wie die Welt, tragen genug gute Zukunft. Ich bin, wir sind, das ist genug, nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen, wie die Welt, tragen genug gute Zukunft.
Mein Vater hat nie die Tatsachen bedacht, ohne auch die Möglichkeiten mitzubedenken. Ich würde vielleicht dazu addieren, dass, was ja dann einleitend im Prinzip Hoffnung steht und dann auch auf dem Grabstein auf dem Tübinger Berghof gemeißelt ist, denken heißt überschreiten. Das ist so ein Satz, womit ja im Prinzip Hoffnung eröffnet wird. Und das ist ein Satz, der durchgängig so wie einen roten Leitfaden bildet durch das gesamte Denken überhaupt.
Ich bin, wir sind, das ist genug, nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen, wie die Welt, tragen genug gute Zukunft. Ich bin, wir sind.
Sehnsucht, Hoffnung, die Träume vom anderen Leben ernst nehmen, ihnen nachspüren, sie nachprüfen. Es gilt, das Hoffen zu lernen. Nichts weniger forderte der Philosoph Ernst Simon Bloch Zeit seines Lebens. Einer wie er fehlt heute. 125 Jahre nach seiner Geburt, in der am Deutschen Rhein gelegenen Arbeiterstadt Ludwigshafen, deren Bildungsanstalten für den jungen Bloch kein inspirierender Anfang waren. Die Schule notiert er entsetzlich, das Gymnasium stupid und überhaupt, nicht immer wurde das Klassenziel erreicht. Ob solch schlechter Realität hatte der Sohn jüdischer Eltern immer den Kopf voller Träume und war gewillt, all die utopischen Stoffe zu sammeln, aus denen die Erde besteht. Studierte folgerichtig in München und Würzburg Philosophie, aber auch Musik und Germanistik.
Hoffnung hat außerdem als einen, nicht Schatten, sondern als einen Boden, der sie besonders gut gedeihen lässt, Unzufriedenheit.
Ernst Bloch.
Und aktiv werdende Unzufriedenheit kann rebellisch sein. Mit einer Richtung auf etwas und gegen das in den man sich durch eigene Schuld, eigene Unmündigkeit oder durch Unterdrückung befindet.
Schon während des Ersten Weltkriegs im Schweizer Exil spürt Bloch schreibend und forschend dem Geist der Utopie nach, hält regen Kontakt mit Theodor Wiesengrund Adorno, Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Otto Klemperer, tritt in Berlin und anderswo als eigensinniger marxistischer Philosoph auf. Ich bin, also habe ich mich nicht. Darum werden wir erst. Bloch ist ein Philosoph, der nicht nur das Vergangene, sondern auch eine mögliche lebendige Zukunft zutiefst humanistisch bedenkt. Einer, der die Menschen zu Entdeckern macht, der den Möglichkeiten von Zukunft Stoff und Nahrung gibt.
Mit Versuchsbildungen, Modellbildungen, die versuchen, endlich den rechten Weg zu etwas zu finden, sodass wir Wanderer und Kompass und das Land zugleich sind. Und das Land ist nur in Form von Wanderschaft und Kompass vorhanden.
Für den Beginn dieser Wanderschaft gibt es die Bücher des Philosophen. Ebenso die vielfach niedergelegten Erinnerungen seines kürzlich verstorbenen Sohnes Jan Robert Bloch. Auch Jan war dieser Satz zentral. Denken heißt überschreiten. Überall in Blochs Werk findet der Suchende derlei Überschreitungen. Sinnstiftende Spuren, den kaum erschütterbaren Glauben an eine gute Zukunft. Bloch heute wiederzulesen, stiftet Gewinn und das Bedürfnis nach Utopie. Jene seit der Antike andauernde Suche nach jenem Ort, der uns aus der Zukunft entgegenleuchtet und noch keinen Namen hat.
In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen wie die Welt tragen genug gute Zukunft. Ich bin, wir sind, das ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. In unsere Hände ist das Leben gegeben.
Blochs Sätze haben Geltung, nach wie vor. Auch der basisdemokratisch organisierte Tübinger Ernst-Bloch-Chor gibt die Hoffnung nicht auf. Seit Jahrzehnten intoniert er Blochsche Sätze, Inhalte und Perspektiven. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen wie die Welt tragen genug gute Zukunft. Wenn das stimmt, gilt einmal mehr, was schon der frühe Schriftsteller Martin Walser mit respektvollem Blick auf den Philosophen Bloch empfahl. Das Hoffen lernen.
Bloch intoniert das wie einen Orgelton und er lässt ihn in 20-jähriger Arbeit immer mächtiger werden, schickt ihn quer durch alle Zeiten, dass er alles aufstöbere, was je an Hoffnung, an Träumen nach vorwärts, an Entwürfen einer besseren Welt in der Menschheit dämmerte, aufleuchtete und wieder versank. In den Tagträumen sucht er die Spur des noch nicht Bewussten, des noch nicht Gewordenen, meint aber nicht den kränklichen Feinsinn der Hellseher und Zwerchfeldpropheten, auch nicht den kleinbürgerlichen Träumer, der sich bloß selbst besser stellen möchte. Den, der es beim Träumen nicht bewenden lässt, meint er.
Wir beginnen leise, mezzo piano, und wenn es heißt, in Träumen ist mir heller, dann einfach ein bisschen rausgehen und denkt an den großen Bogen am Ende.
Hier darf jetzt der Schauer. Hier darf der Schauer kommen.
Oh je, ich hab die ganze Zeit schon Gänsehaut.
Ja, also ich war ja beim Umzug dabei und habe ja das begleitet und kann, wenn Sie so wollen, bezeugen, dass es so ausgesehen hat und auch alle Spuren haben wir versucht zu belassen. Ja.
Der Schreibtisch, der lederbezogene Stuhl, Bücherregale, der kleine elektrische Heizofen. Der Beistelltisch für den Assistenten, dazu Brille, Lupe, Pfeifen, ein Päckchen Tabak der Marke Transatlanta, sogar extrem hässliche Originalgardinen vor den blinden Fenstern. Klaus Kuhfeld, Leiter des Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrums und sein Archivar Frank Degler haben es geschafft, das komplette Tübinger Arbeitszimmer von Ernst Bloch, nach vielen anderen sein letztes, auszustellen. Unter panzerverglastem Fußboden im Hochparterre der prächtigen Villa.
Man sieht hier beispielsweise an der sogenannten hohen Kante der eigenen Gesamtausgabe die Spuren des eigenen Zugriffs. Also das Prinzip Hoffnung wurde sehr oft angefasst. Ja. Und Sie sehen hier eine Lichtenberg-Ausgabe, gewidmet von Uwe Jonsson zum Beispiel, und haben halt eigentlich so mehr oder weniger die Sammlung ab 61, der Bücher ab 61, hier im Arbeitszimmer ausgestellt.
So werkgetreu und lebendig, als könnte der Meister jeden Augenblick dort unten wieder hereinkommen, sich umgehend an den Schreibtisch setzen, eine seiner Pfeifen anzünden und jene Rede zur Lage der Zukunft vorbereiten. Vielleicht aber würde Bloch auch nur einige jener Sätze vor sich hin murmeln, die er in der philosophischen Hoffnungslektüre der vergangenen Jahrhunderte gefunden hat.
Wir haben also philosophisch wohl nicht genügend reflektiert, aber als Material reichhaltig vorliegend, haben wir Entwürfe eines besseren Lebens. Solange die Menschheit lebt. Entwürfe, das heißt Gedachtes.
Ich bin überzeugt davon, dass es eine Renaissance-Utopie gibt. Also in der Zeit, wo die Krisen wachsen, denke ich, muss man von einer gewissen Renaissance ausgehen, weil es ja Wirtschaftswunder und Friedenspolitik und was weiß ich ja auch nicht gebracht haben, ein Stück Harmonie in die Gesellschaft zu bringen. Und mit den globalen Aspekten haben wir so viele Brennpunkte und auch ungeklärte Verhältnisse, dass wir da wirklich ganz weit über den eigenen Horizont hinausdenken müssen. Und das heißt utopisches Denken.
Renaissance der Utopie. Nicht wenige schauen derzeit auf die bestehende gesellschaftliche Ordnung, auf ökologische Katastrophen, Finanzkrisen und halten diese Ordnung für nicht länger akzeptabel, für schwer verbraucht, wollen fort aus Enge und Ungerechtigkeit, empören sich, versuchen mitunter gar, neue Vorstellungen von gesellschaftlicher Zukunft zu skizzieren oder bedenken die Träume der Alten, die reichlich vorhanden sind. Platon und sein Atlantis, Thomas Morus und sein Utopia, Campanellas Città del Sole oder Karl Marxens konkrete Utopie vom Paradies des Kommunismus. Immer wieder waren Menschen schreibend, wandernd, auf der Suche nach Traum und Heimat, nach einem guten Leben.
Das gute gemeinsame Leben ist auf jeden Fall ein soziales Leben. Sozial im Sinne von Miteinander, dass die Menschen miteinander sprechen, dass man dem Schweigen keine Chance gibt, dass die Diplomatie nicht Überhand gewinnt. Diplomatie im Sinne von, ich rede um den Kern, um den es geht, herum und maskiere alles, tüte alles entsprechend ein, dass es, wenn Sie so wollen, pressemäßig auch von jedermann verdaubar ist. Es ist etwas sehr Konkretes. Die Menschen wollen sich wieder stärker spüren, auch sie wollen präsent sein, sie wollen auch Glück in ihrem Leben drin haben. Und das ist in einer Welt, die zunehmend steril wird und in einer Bilderwelt und Bilderflut untergeht, ein bisschen verloren gegangen.
Es braucht uns als Weichensteller.
Ernst Bloch.
Damit das nicht versiebt wird, kaputt gemacht wird, verfehlt wird. Wir haben nur Hoffnung. Nur.
Ich bin viel gereist und kenne die Kontraste dieser Welt. Und diejenigen, die das nicht kennen und denen es auch nicht schlecht ging, die werden auch dieses sensible Bewusstsein nicht entwickelt haben. Und dass wir da auf der einen Seite jetzt auf einem gewissermaßen absteigenden Ast sind, dass viele Dinge nicht so kommen, wie sie sich irgendwelche Wachstumsideologen ausgedacht haben, das wird dazu führen, dass auch wieder entsprechendes utopisches Bewusstsein wächst. Und das war im Grunde auch mein Beweggrund, von einer Renaissance der Bloch'schen Philosophie zu sprechen.
Ernst Bloch recherchierte die historischen Spuren von Hoffnung überall. In zeitgenössischen Romanen, in Lyrik, Architektur, Malerei und Musik. Gerade Künstler entwerfen seit jeher neue Welten.
Schlecht wandern heißt, unverändert bleiben. Ein solcher Mensch wechselt nur die Gegend. Schlecht wandern heißt, unverändert bleiben. Ein solcher Mensch wechselt nur die Gegend.
Heimat heißt nicht Schwaben oder Sachsen und Heimat heißt auch nicht nur elterliches Haus, sondern Heimat ist der Raum, wo der Mensch wirklich frei ist von äußeren Zwecken und Zwängen. Bloch hat immer gesagt, im Kapitalismus, wo Herrschaftsverhältnisse dominieren, ein Oben und Unten, kann es eigentlich keine Heimat geben. Heimat ist der Raum der Freien und Gleichen, die selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt sind. Und das hat mich fasziniert. Und insofern hat Bloch gesagt, Heimat ist ein Bezirk, in dem noch nie jemand war.
Sie waren gute Freunde. der Tübinger Rhetoriker Walter Jens und Ernst Bloch. Doch kam diese Freundschaft erst in den 60er Jahren zur Blüte, nachdem Bloch die ideologisch vereiste DDR verlassen hatte. Er, der utopische Wanderer, der Marxist, der jüdische Gelehrte, hatte zuvor mehrere Umwege machen müssen, war 1933 vor dem Terror der Nazis über Zürich nach Wien geflohen und hatte dort im Jahre 1934 seine Lebensgefährtin geheiratet, die polnische Architektin Karola Piotrowska. Von Wien ging es weiter nach Paris, dann nach Prag, Geburtsort des gemeinsamen Sohnes Jan Robert. Bevor die deutschen Truppen auch dort einrücken, flieht die ganze Familie in die USA. Dort widmet sich Bloch wesentlich seiner Philosophie, reflektiert über die Beziehung von Subjekt und Objekt bei Hegel, schreibt über Religionsphilosophie, entwickelt das mehrbändige Prinzip Hoffnung, konkretisiert seinen Hunger nach Utopie. Dieser hat ihn wohl auch dazu veranlasst, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs dem Ruf der antifaschistischen Staatsgründer im Osten Deutschlands zu folgen. Ein Lehrstuhl für Philosophie in Leipzig, aber auch die mögliche Verbreitung seines Werks in einem irgendwie neuen Deutschland. Das reizte Bloch.
Er gehört damit in eine Gruppe von vielen Intellektuellen, die, wie Bert Brecht und andere, geglaubt haben, in Ostdeutschland den besseren deutschen Staat zu finden, der radikaler mit dem Nationalismus und der Nazi-Vergangenheit Schluss macht und neue Wege geht.
Pirmin Steckeler, Philosophieprofessor in Leipzig.
Dass dieses eine Illusion war, dass hier vielleicht auch ein Problem des Lebenswerks von Ernst Bloch sozusagen biografisch sich zeigt, nämlich dass Utopien Illusionen sein können, kein Ort, nirgends, und dass man sich deswegen in die falsche Richtung bewegen kann, das zeigt sein eigenes Leben. Und da war er natürlich eine interessante Figur, gerade wegen seiner Ambivalenz. Wir wissen ja alle, dass er, als er nach Ostdeutschland kam, nach Leipzig, zunächst einmal noch in der Stalinzeit auch Stalin verehrt hat. Wir müssen einfach auch verstehen, dass wir die Menschen aus ihrer Situation verstehen müssen. Und zu glauben, dass sie sozusagen einen globalen Überblick über die politische Lage oder überhaupt über irgendeine Lage haben, ist einfach Illusion. Wir sehen, was die Vergangenheit war, immer erst im Rückblick.
Martin Walser.
Als ich Bloch gelesen hatte, dachte ich, er ist ein Ketzer, durch und durch. Von uns aus gesehen, von Rom aus, von Washington und von Moskau aus, von Ost- und West-Berlin aus, von wo auch immer, Bloch ist ein Ketzer. Die messianische Infektion grassierte in seinem Blut schon lang, lang vor seiner Geburt. Überhaupt ist er jetzt Thomas Müntzer und Weitling viel verwandter als den Säulenheiligen des Marxismus. Die zitiert er vielleicht bloß östlichen Anstands halber. Vielleicht.
Schlecht wandern heißt unverändert bleiben, ein solcher Mensch wechselt nur die Gegend. Schlecht wandern heißt unverändert bleiben, ein solcher Mensch wechselt nur die Gegend.
Ja, ich meine, die DDR hatte ja eine schwierige Lage. Einerseits brauchte sie die Intellektuellen als ideologische Unterstützung. Wir sprachen schon vom besseren Deutschland. Auf der anderen Seite sind Intellektuelle, Schriftsteller, Philosophen, alle sperrig, selbstständige Denker. Und wenn man sieht, dass die Spanne zwischen Wirklichkeit und Ideologie zu groß wird, dann sind es die Ersten, die sagen, so nicht. Und damit kam natürlich die Nomenklatura, der Staatsapparat, aber auch vielleicht die Russen im Hintergrund nicht zurecht, weil es ganz klar ist, dass Intellektuelle tendenziell individualistisch sind und nicht systemtreu. Man kriegt sie dann nur niedergehalten, wenn sie konformistisch sind.
Pirmin Steckeler, der Leipziger Philosophieprofessor, plädiert in puncto Bloch für ein differenziertes Denken, das begreift, dass auch der Autor des Prinzip Hoffnung in der Nachkriegszeit ein Haltsuchender war. Einer, der hinsichtlich seiner Irrtümer eben nicht aus der Epoche fiel, als er aus dem amerikanischen Exil kommend allzu gerne glauben wollte, dass die Gründer der DDR den Traum von einer menschenwürdigen Zukunft realisieren könnten. Immerhin, als Bloch 1949 dem Ruf ans Philosophische Institut der Universität Leipzig folgt, gibt es noch Hoffnung. Vielleicht würde er ja nur das eine oder andere Zugeständnis an die sozialistischen Herrschaften machen müssen.
Sie können alle sagen, aber zwei Dinge nicht. Nicht zum Krieg hetzen und keine Invektiven, keine Beleidigungen gegen die Sowjetunion ausstoßen. Ungefähr das waren die Bedingungen, die wir hatten. Also ich war ganz ungestört und brachte Unruhe in den Waldfeld um diesen Marxismus und den Schematismus und die Scheuklappenwelt herein.
Bloch folgte nicht den zunehmend autoritären Vorgaben der Partei, sondern dem eigenen Kopf. Vermisste beim Staatsratsvorsitzenden der DDR Walter Ulbricht und seiner Funktionärsgarde gar den nötigen Sexappeal, was ihn durchaus beliebt machte, zumindest bei jenen Studenten, die ihn liebevoll und voller Anerkennung den Sokrates von Leipzig nannten.
Es liegt in der Natur der Sache, dass er gegen die Verfestigungen und Verkrustungen der Strukturen der DDR, gerade auch in der Entwicklung der Wissenschaften, die seichter wurde, indem man eben nur Konformismen und nicht eigenständiges Denken unterstützte, dass er da aneckte, das war völlig klar. Und das ist einer der Punkte, warum er den jungen Leuten auch immer Eindruck gemacht hat, dass er eben in diesem Sinne ein Vollblutintellektueller einfach war.
Ein Vollblutintellektueller wie Bloch muss indes auch Fehler eingestehen, muss grundsätzlich umdenken und tut das auch. Schon beim Aufstand der DDR-Arbeiter am 17. Juni 1953 und erst recht Mitte der 50er Jahre, als der Terror Stalins aufgedeckt, als der Volksaufstand der Ungarn gegen die kommunistische Diktatur blutig niedergeschlagen wird, als Ernst Bloch deshalb um gute Freunde wie den Philosophen Georg Lukács bangen muss. Auch Bloch gerät zunehmend in Misskredit, wird, ebenso wie seine Studenten und nicht wenige seiner Kollegen, überwacht, isoliert, ins Abseits gedrängt.
In der Entwicklung der DDR wurde die Philosophie, die zunächst mal als intellektuelle Ideologie vertreten wurde, da konnte man Bloch noch brauchen, wurde mehr und mehr zur Dienstmagd der Unterstützung der etablierten realsozialistischen Wirklichkeit. Und das war natürlich mit einem freidenkenden Philosophen wie Bloch nicht zu machen. Und genau aus diesem Grund, weil er natürlich gesehen hat, dass das, was darin gelehrt wird, keine Philosophie mehr ist, hat er sich hier nicht mehr wiederfinden können. Weil in der Tat, es gibt nur ein einziges Thema der Philosophie, das ist Selbstbewusstsein und Autonomie. Und so ist es halt.
Eine innere Emigration begann und so ist es nicht, wie Ulbricht das nachher formuliert hat, der spirituelle Rektor der Gegenrevolution gewesen bin. Aber eine unsichtbare Funktion der Besinnung, der Kritik und auch des Eingedenkens, was einmal die größte Freiheitsbewegung der Welt, der marxistische Sozialismus, wollte, ein solches Eingedenken ist wachgehalten und war äußerst unangenehm.
Malt dein irdisches Paradies, zündet Hoffnungsbrände an, aber uns schließt er aus. Bloß gut, dass SED-Mitglieder in diesem Paradies, in Blochs Reich der Freiheit, in der Endlandschaft Heimat, auch nicht gerade am Platze wären. Schließlich soll dort keine aufrechte Haltung mehr unterdrückt werden, keine Gemeinheit sich mehr rentieren. Bloch macht Musik fürs Allgemeine, bläst alle Instrumente der Hoffnung. Östliche Tonart auf durchaus westlichen Instrumenten. Man wird nicht gleich danach tanzen können. Aber es wäre für das Ohr diesen weitreichenden Sinn tief angenehm, wenn wir auch so einen Musikanten hätten wie Bloch, wo wir doch die Instrumente schon haben.
Als Martin Walser dem Philosophen Bloch 1960 zu dessen 75. Geburtstag im Radio diese Laudatio hält, ruft er im Grunde schon nach ihm, ahnt bereits, dass es Bloch in der autoritären Enge des DDR-Sozialismus nicht mehr lange aushalten wird und behält recht damit.
Ist aber doch ein Prophet geblieben, wenn auch einer mit Marx- und Engelszungen, zornig singend gegen den riesengroßen Schlaf der Dummheit oder Disparatheit in dem so schweren Fahrwasser unserer Prozesswelt, wie es einmal bei ihm heißt.
Angesichts des Baus der Berliner Mauer im Jahre 1961 kehren Bloch und Familie von einer Reise in die Bundesrepublik nicht in die DDR zurück. Der alte Herr wagt einen neuen Anfang. In Tübingen am Neckar, in der Stadt Hölderlins, als Gastprofessor, in unmittelbarer Nähe von Walter Jens.
Er war, wo er war. Er war immer bei sich. Er war unter bescheidensten Umständen eine kleine 2,5-Zimmer-Wohnung am Ende in Tübingen oder im amerikanischen Asyl oder wo immer. Es war ein Palast in der Hütte. Er konnte in den jämmerlichsten Umständen leben, aber es war immer Palast, große Welt und weiter Himmel.
Im Wintersemester 1961 hält Ernst Bloch in Tübingen seine Antrittsvorlesung mit dem Titel »Ist Hoffnung enttäuschbar?« Er bleibt streitbar, belesen, raucht seinen Tabak gnadenlos Tag und Nacht, tritt samt Pfeife oft genug in Radio und Fernsehen auf, ist einer, den gegen Ende der 60er Jahre vor allen Dingen die Jungen, die Studenten, erst recht die Anti-Autoritären hören wollen.
Er war der große Feuerkopf, der jeden faszinierte und der jeden auch zum Widerspruch reizte. Er hielt nur etwas von dem, mit dem er sich wirklich auseinandersetzen konnte und der ihm Paroli bot. Dasjenige, was ihm am verächtlichsten war, das waren eigentlich die Langweiler. Der schlimmste Begriff für ihn war Langweiler.
Okay, dann moderiere ich die Sendung an, dann lassen wir das Jingle zu Ende spielen, dann können wir dann auch gleich vielleicht mit dem Interview beginnen. So, es ist wieder Montag, 17 Uhr und ihr hört das Bildungsmagazin auf der Wüstenwelle, eurem freien Radio für Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Fabian Everdink, heute mit folgenden Themen und natürlich Thomas Dämmel ist neben mir mit im Studio. Wir wollen uns heute unterhalten mit Studierenden von einem Projekt, das heißt stipendienkritik.de.
Etwas treibt in uns, will weiter, hält es nicht bei sich aus, will aus sich heraus. Nicht nur diesen, noch viel mehr lebendige Sätze von Ernst Bloch haben sich die Studenten des Bildungsmagazins der Wüstenwelle ins Stammbuch ihres Radiounternehmens geschrieben. Mehr noch, sie firmieren als Freies Radio der Ernst-Bloch-Universität Tübingen, die offiziell gar nicht existiert. Offiziell nennt man sie Eberhard-Karls-Universität. Benannt nach dem Grafen Eberhard in Barth, auf dessen Betreiben die Universität 1477 gegründet wurde. Und benannt nach einem weiteren Förderer, dem württembergischen Herzog Karl Eugen. Die Studenten haben ihr, seit Ernst Blochs Tod 1977, den Namen des Philosophen gegeben.
Naja, die Ernst-Bloch-Uni, also die Eberhard-Karls-Universität wurde ja umbenannt. Das war 1977 nach dem Tod von Ernst Bloch. Es gab da wohl einen riesigen Fackelzug mit 3000 Studierenden durch die Stadt auf dem Bergfriedhof, wo dann Ernst Bloch begraben wurde. Und im Zuge dieser Veranstaltung wurde dann die Uni umbenannt in Ernst-Bloch-Universität.
Die echte Zukunft ist, dass ein Novum geschieht. Zudem hin gibt es einen Trend, gibt es eine Tendenz. Eine Möglichkeit, unter Umständen eine Wahrscheinlichkeit. Hier ist aber auch etwas, das, obwohl es fantastisch sein mag, doch in die Fantasie greift, in die bei uns so außerordentlich unterernährte Fantasie.
Fantasie an die Macht, mit verrückten Hoffnungen gegen das Bestehende antreten. Es gab diese Zeit. Zum Beispiel 1968 und die Folgejahre. Alles schien möglich. Überall Träume von Veränderung. Man probierte sich aus, wagte sich weit vor. Das Denken überschritt Grenzen. Und Aktivist Rudi Dutschke fuhr in den 70er Jahren nach Tübingen, besuchte Ernst Bloch, saß mit seinem väterlichen Vorbild im Garten parlierte, entwarf, fantasierte. Alternativen blühten. Mehr als drei Jahrzehnte später beginnen in Tübingen Studenten einmal mehr zu hoffen. Streiken, fordern eine demokratische Bildungsreform.
Es muss gemacht werden. Wir müssen informieren, aufklären, wir müssen Zusammenhänge zeigen, wir müssen Öffentlichkeit gewinnen. Und selbst wenn unsere Sendung nur 5 Leute hören würden, vielleicht sind es auch 10, selbst dann müssten wir es machen, ja, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Es ist eine absurde Hoffnung, aber es ist trotzdem, es ist notwendig, es ist die einzige Chance, die wir haben. Wir wollen irgendwo hin und wir müssen versuchen, dahin zu kommen.
Seit die hier das auf diesen neuen Server umgestellt haben, haben wir jedes Mal eine Fehlerwendung beim Booten. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist schon mal nicht Tokotronic. Der Dresden dauert es auch schön, aber... nee, nicht? Okay, dann haben wir auf dem Wüstewelle Soundserver garantiert Tokotronic. Da hat vielleicht garantiert jemand in seiner Redaktion hier irgendwie mal Tokotronic irgendwo eingespeichert. Das finden wir. Gut, so, dann spielen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Und da würde ich sagen, nehmen wir was von Tokotronic.
Und zwar den Titel Pure Vernunft darf niemals siegen, einfach weil es so ein toller Titel ist.
Gut, viel Spaß damit.
Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen wieder neue Lügen. Die Hamburger Band Tokotronic, musikalischer Ausdruck einer intelligenten Revolte.
Darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns den schönsten Schlummer singen, die uns vor Stunden verwahrt.
Mit Träumen, Möglichkeiten, Hoffnungen gegen profitablen Nützlichkeitswahn und für das Ideal der Menschenbildung, der autonomen Persönlichkeit. Für das übrigens auch Philosophieprofessor Pirmin Steckeler in Leipzig engagiert einsteht, mit Verweis auf die Blochschen Utopien.
Wie wichtig dieses allerdings ist, die Rettung sozusagen dieses Ideals durch die Katastrophen deutscher Wirklichkeiten, kann man gerade darin sehen, dass wenn wir die Schulen und insbesondere die Hochschulen zu Ausbildungsstätten machen, in der die Hauptzielsetzung die Verwertung der Menschen in einer Arbeitsteilung ist und nicht die autonome Teilnahme an gemeinsamen Projekten, wenn wir das Utopische, das Idealische, wenn Sie so wollen, vielleicht auch das Romantische der Gemeinsamkeit unserer Gesellschaft vernachlässigen, dann ist unsere gesamte Bildungslandschaft falsch aufgestellt. Und das ist der Grund, warum Bloch nach wie vor für das Thema Bildung ganz wichtig bleiben wird.
Wir gehen halt davon aus, dass das schnell für den Arbeitsmarkt fertig machen Normalität ist und auch dem zukünftigen Modell eines Menschen entsprechen soll. Aber wir sind halt kaum noch bereit, in Frage zu stellen, ob es wirklich richtig ist.
Hans, ein Tübinger Student.
Da würde ich halt sagen, auch aus der Erfahrung, dass es nicht richtig ist. Wir sind im Endeffekt die Macher unserer Zukunft und wir sind auch gerade durch diese wissenschaftliche Fundierung, die auch immer mehr in den Streik sozusagen einzieht, sind wir eigentlich im Endeffekt selber der beste Beweis dafür, dass es funktioniert und dass man diese Welt auch verändern kann.
Thank you.
Wenn wir eine Geburtstagskonzertreihe hier im Haus machen, dann ist das Musik, die etwas mit Bloch zu tun hat. Aber da wir eben ein gegenwärtiges oder in die Zukunft gewandtes Zentrum sind, eben nicht nur Beethoven und Mozart, die spielen wir auch am Bloch-Geburtstag, Geburtstagsständchen, Lieblingsmusik von Bloch. Wir starten die Reihe aber ganz gegenwärtig mit Tokotronic.
Was Ihnen gefällt, oder? Sind Sie Tokotronic-Fan, outen Sie sich?
Ja, ich oute mich. Ja, ja. Okay. Also den persönlichen Bezug, die Idee dazu hat man schon auch aus dem privaten Bereich. Man bringt sich ja mit der gesamten Person ein in so eine Arbeit. Aber wir würden jetzt nicht einfach irgendeine x-beliebige Band hier einladen, sondern so eine Gruppe, die Textzeilen hat, wie Pure Vernunft darf niemals siegen oder Stürmt das Schloss, das ist dann schon der Philosophie des Hauses angemessen.
Der junge Bloch-Archivar Frank Degler und sein Chef Klaus Kuhfeld haben die Philosophie ihres Hauses neu inszeniert, haben sich weit vorgewagt im 125. Jahr. Ernst Bloch meets Tokotronic. Als das Ernst-Bloch-Zentrum an einem heißen Sommerabend Tokotronics Diskursrock aufführte, kamen all die jungen Suchenden, um die Renaissance des alten Bloch zu feiern. Der Philosoph wurde von dem Schriftsteller Dietmar Dath vorgestellt, einer, der wie Bloch als marxistisch gilt. So reiste Dath mit all jenen kritischen Bloch-Sätzen im Gepäck an, die ihn seit seiner badischen Kleinstadtjugend nicht verlassen haben.
Der Satz, der da direkt folgt, lautet: Der Mensch soll besudelt werden und das Gehirn entleert. Desto weniger weiß er unter seinen Ausbeutern, woran er ist, für wen er schuftet und für was er zum Sterben verschickt wird. Das Ganze steht übrigens nicht in einem 10-rangigen Aufsätzchen, sondern im Prinzip Hoffnung. Und Menschen, da hat Bloch sehr recht, sind nicht dazu da, dass man sie besudelt und ihr Gehirn entleert, bis sie unter ihren Ausbeutern nicht mehr wissen, woran sie sind, für wen sie schuften. Und natürlich stiftet diese Widerstandsfähigkeit eines denkenden Herzens und eines fühlenden Hirns gegen seine eigenen Irrtümer ebenfalls das, worum es die ganze Zeit geht. Hoffnung. Danke.
Ich glaube, Bloch liest man nicht wegen der Inhalte, weil die Inhalte sozusagen, die kriegt man auch in der Bergpredigt. Also Bloch ist jemand, der Dinge sagt, die dringend immer wieder gesagt werden müssen, die nicht unbedingt aufs 20. Jahrhundert gewartet haben, um gesagt zu werden. Aber interessant wird es dann natürlich, wie er es schafft, die so zu sagen, dass sie aufs 20. Jahrhundert passen. Und ich glaube, das liegt einfach an seinen Stilgesten. Und die sind extrem haltbar, glaube ich. Die sind selber tatsächlich ziemlich zukünftig. Insofern, als man merkt, Bloch arbeitet so frei, wie er arbeitet, weil er nicht nur frei arbeitet. Mir begegnet er auch immer wieder, und zwar eben auch in Zusammenhängen, wo ich ihn nur zu allerletzt vermutet hätte. Nicht so stark in Universitären, aber eben überall sonst, und ich bin sowieso lieber überall sonst.
Ein Lied, ein Text von Gioconda Belli, halt ins Deutsche übertragen. Und unsere Sprecherin spricht diesen Text. Der Chor hat sehr viel Klangelemente drunter und am Ende singt dann der Chor den gesamten Text.
Thank you. Ich war auf der Suche nach einem Chor, damals in meinem zweiten Semester.
Hanna Kehle ist die Jüngste im Bloch-Chor.
Und es gibt von der Uni ein Heft, Kunst und Kultur. Da sind sämtliche Orchester, Chöre und so weiter aufgelistet. Und da war auch der Ernst Bloch-Chor drin. Und da stand, ja, wir suchen politisch engagierte Leute, sind basisdemokratisch organisiert. Und ich dachte mir so, wow, cool. Ja, ich wollte vor allem natürlich nicht nur singen, ich wollte vor allem auch Leute kennenlernen. Ich machte die Tür auf und ich will nicht sagen, mir gefror das Herz, aber ich war doch etwas überrascht, da eher so die Leute im Alter meiner Eltern anzutreffen. Ja, ich dachte mir, na gut, okay, höre ich mir das halt mal an. Und habe mich da zugesetzt und muss sagen, ich war sehr begeistert von Anfang an. Also mir gefällt es. Also ich kann da viel lernen und denke, ich kann auch manches einbringen vielleicht auch so. Ja, ich glaube schon, die Utopie gibt es auf jeden Fall. Also diese, ja, eine andere Welt ist möglich. Da hat die Anne einen ganz tollen Liederzyklus gemacht in verschiedenen Sprachen und dementsprechend auch versucht, die verschiedenen Melodien und Musiken aus den verschiedenen Sprachen und Kulturkreisen darin aufzunehmen. Und dieses eine andere Welt ist möglich, das ist, denke ich, so diese Utopie, ja, die uns trägt und beflügelt.
In diesen Tagen, in denen die Welt die Entropie fürchtend sich zusammenkrümmt, wird es immer mühseliger, optimistische Parolen auszugeben. Keine Tatsachen sprechen für die Hoffnung auf Winde, die uns zu unbekannten Kontinenten strahlend in üppigem Grün davontrügen. Oder auf triftige Worte, die uns wechselseitig begangenes Unrecht erklärten. Im Gegenteil, die Zeit häuft Beweise gegen ein mögliches Gleichgewicht.
Wir haben uns jetzt entschieden, zum Thema Wasser ein Programm zu machen. Ist ja der Rohstoff, um den es vielleicht sogar Kriege geben wird, was wir natürlich nicht hoffen. Das ist jetzt einfach unsere nächste Thematik, womit wir uns beschäftigen wollen.
Chorleiterin Anne Tübinger.
Aber für mich geht es bei meiner Utopie eben auch noch um dieses menschliche Miteinander und um diese Toleranz miteinander und um das zu leben. Dazu braucht man nicht unbedingt jetzt einen politischen Chor, das machen andere Gruppen auch. Aber das gehört für mich in diese Arbeit, diese Chorarbeit. Und ich denke, die Musik ist einfach ein ganz tolles Transportmittel, wo man sich verbinden kann und wo man dieses Wir und das Wir schaffen miteinander eine andere Welt mehr spüren kann.
Sicherlich ist die Musik ein Ausdruck einer Utopie, die ich eben genau nicht in Worte fassen kann.
Chorsänger Tom Potthast.
Das ist ja auch was, was Ernst Bloch selber zur Musik gesagt hat, dass dort etwas zur Sprache kommt, was eben in der gesprochenen Sprache nicht sagbar ist. Das heißt, die Musik lässt diese Utopie offen. Wir können sie mit der Sprache nicht, noch nicht begreifen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir uns in den Programmen immer wieder mit sehr konkreten Fragen beschäftigt haben. Wir haben Dinge formuliert wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben gesprochen über politisch-musikalische Initiativen wie das palästinensisch-israelische Orchester, das es seit Jahren gibt, und haben das auch in Stücken von uns verarbeitet, indem wir gesucht haben, welche kleinen Schritte, welche gelebten Utopien gibt es schon, und versucht, die in eine Chorsprache zu bringen, die dann das Publikum auch annimmt.
Nicht aufgeben. Die Bloch'sche Hoffnung auf Zukunft hat Realität. Immer wieder taucht sie auf, wird sichtbar. auch nachdem der 92-jährige Bloch sich eines Morgens vor den Manuskriptschrank auf den Boden seines Arbeitszimmers legte, raunte »Ich kann nicht mehr« und verstarb. So zumindest steht es in einer Tagebucheintragung seiner Frau Carola.
Er war in seinen Büchern, in seiner Studierstube zu Hause ergreifend, wie er als ganz alter, blinder, kaum mehr gehen könnender Mann das alles überspielt hat, neugierig war, Welt in sich hineinließ und sagte, bei Hegel 427 rechts oben steht der Satz, ich kann ihn nicht mehr genau zitieren, holt das Buch mal raus. Das heißt, wenn für einen der Satz, es ist der Geist, der sich den Körper schafft, gilt, so galt er für Bloch.
Ernst Bloch hat die weltgeschichtliche Erzählung all der Hoffnungen, Süchte und Sehnsüchte zu einem philosophischen Prinzip verdichtet, das Grundrisse enthält, die Kraft geben zu widerstehen, auch die Kraft, sich neu zu erfinden. Das Leben braucht den Traum, um sich an ihm zu wärmen, und das kritische Denken, um die Konturen des Traums zu schärfen.
Die Menschen haben doch viel zu viel Geduld gehabt. Wir haben 300 oder 400 oder 500.000 Kriege in der Weltgeschichte und kaum 10 Revolutionen. Und von den 10 Revolutionen sind 8 verloren gegangen und eine pervertiert. Zu viel Geduld.
Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen, wie die Welt, tragen genug gute Zukunft. Ich bin, wir sind, das ist genug, nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Die Menschen, wie die Welt, tragen genug gute Zukunft.
Renaissance der Utopien zur Aktualität des Philosophen Ernst Bloch von Detlef Behrensen. Sie hörten Ernst Bloch in Aufnahmen aus den 60er und 70er Jahren. Sprecher Nikolaus Kinski, Ton Martin Leitner, Redaktion Eva Reuter. Bibliothek: Die Werke von Ernst Bloch erscheinen im Surkamp Verlag.
Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2010. Sie können sie 7 Tage lang nachhören und als Podcast abonnieren. Die für heute geplante Dokumentation wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Hören Sie nun bis zu den Nachrichten Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert für Klavier und Orchester in D-Dur. Thank you. Am Montag in den Hörbildern Spezial: Die Schwarze Königin. Porträt der deutsch-tschechisch-US-amerikanischen und italienischen Schauspielerin Barbara Boucher.
Sieben Tage Ö1. Zum Nachhören im Internet. oe1.orf.at und auf der neuen Ö1-App.